Ja, nochmal guten Morgen, auch an die, die jetzt im Internet irgendwie zuhören oder später nachhören vielleicht. Das größte und schwerste Tier, das auf dieser Erde lebt, das ist der Blauwal. Und der Blauwal, der wird bis zu 33 Meter lang und bis zu 200 Tonnen schwer. Also, da ist ordentlich was beieinander. Und seine Leibspeise oder eine seiner Leibspeisen ist der Krill. Und Krill, das sind so kleine Krebstierchen, die sind so ungefähr 6 cm groß und die sind 1 bis 2 Gramm schwer. Was denkt ihr? Wenn jetzt der Krill oder so ein Schwarmgrill sich zusammenrottet und gegen die Blauwale den Aufstand probt, werden die damit gewinnen? Ich denke auch nicht. So ein Blauwal frisst bis zu 16 Tonnen Grill am Tag. Also auch wenn sich Tausende oder Millionen von diesen Grillkrebsen versammeln, sie werden gegen die Blauwale nicht ankommen. Der Blauwal wird sie höchstens auslachen und danach auffressen. Und in unserem heutigen Text aus der Bibel geht es nicht um Blauwale und es geht auch nicht um Grill, aber es geht um die Menschen und um Gott. Und wir werden gleich in Psalm 2 lesen und da wird so ein Aufstand der Menschen beschrieben. Und dieser Aufstand der Menschen, der ist eigentlich ähnlich lächerlich wie der fiktive Aufstand des Grills gegen die Blauwale. Und ich lese euch den Psalm 2 einmal vor. Ich lese aus der alten Menge-Übersetzung, falls ihr euch wundert, was ich da denn lese für eine Bibel. Also Psalm 2. Was soll das Toben der Völker? Und das eitle Sinnen der Völkerschaften. Die Könige der Erde rotten sich zusammen und die Fürsten halten Rat miteinander, gegen den Herrn und den von ihm Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Der im Himmel thront, der lacht. Der Allherr spottet ihrer. Dann aber wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken in seinem Ingrimm. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berge. Lasst mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du. Ich selbst habe heute dich gezeugt. Fordere von mir, so gebe ich dir Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du sollst sie mit eiserner Keule zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschlagen. So nehmt denn Klugheit an, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Denn leicht entbrennt sein Zorn, wohl allen, die bei ihm sich bergen. Ich möchte noch mal gern kurz beten, ihr dürft sitzen bleiben gerne. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass es uns ja, so viel auch von dir zeigt und hier auch ja, was von deiner Größe, von deiner Allmacht. Und ich bitte dich darum, dass du mir die richtigen Worte gibst, um das weiterzugeben, was du uns heute sagen möchtest und dass du uns allen, auch mir hilfst, ja, das auch umzusetzen und ja, im Leben Wirklichkeit werden zu lassen, was wir von dir verstehen und ja, was du uns sagen willst. Amen. Amen. Ich habe die Predigt einfach mal genannt, der Mensch und Gott, und habe ihr drei Punkte gegeben. Der erste Punkt heißt die Allmachtsfantasie, der zweite der Allmächtige und der dritte Punkt der alleinige Retter. Erster Punkt, die Allmachtsfantasie. Wir lesen im Psalm 2 ja von diesen Allmachtsfantasien der Menschen. Sie bilden sich ein, dass sie gegen Gott den Aufstand proben könnten, aber so ein Vorhaben ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil wir Menschen gegen Gott einfach nicht ankommen. Noch viel weniger als die Grillkrebse gegen den Blauwal. Aber als Menschen bilden wir uns trotzdem manchmal ein, wir könnten Gott besiegen oder wir könnten ihn irgendwie austricksen, aber es funktioniert nicht. Die ganze Geschichte zeigt es und auch die Zukunft, bin ich davon überzeugt, wird es genauso zeigen. Und hier mal nur eine kurze Einordnung von unserem Psalm, so in die Heilsgeschichte. Die Ausleger, die ich dazu gelesen habe, die sind sich einig, dass das, was hier beschrieben wird, also dass die Völker hier wirklich den großen Aufstand gegen Gott vom Zaun brechen, sich richtig gegen Gott auflehnen und dass dann auch später Gottes Gericht über sie hereinbricht, dass das die vollkommene Erfüllung dann finden wird, wenn Jesus auf diese Erde wiederkommt, beziehungsweise kurz bevor Jesus wiederkommt. Aber so teilweise erfüllt sich das auch immer wieder, hat sich schon erfüllt in der Geschichte und wird sich auch immer wieder im Laufe der Geschichte noch weiter erfüllen. Weil wenn wir jetzt mal bei diesen Allmachtsfantasien der Menschen bleiben, dann sehen wir das schon ganz am Anfang der Menschheit, dass die Menschen sich eingebildet haben, sie wüssten es besser als Gott. Bei Adam und Eva, ganz am Anfang der Bibel, sie dachten, sie wüssten besser, was gut für sie selber ist, als das, was Gott ihnen gesagt hat. Und das Ergebnis war dann der Sündenfall, der Auswirkungen hat bis heute. Die Menschen in Babel, die haben gedacht, sie könnten sich einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht und sie davor bewahren, sich auch über die Erde zu verstreuen. Aber sie hatten auch die Rechnung ohne Gott gemacht. Und er kam, hat ihre Sprache verwirrt. Und die Auswirkungen spüren wir auch bis heute. Vor allem die Abiturienten in nächster Zeit, wenn sie dann in Latein, Französisch oder Englisch ihr Abitur schreiben müssen. Der Pharao damals in Ägypten, der hat auch gemeint, er könnte sich mit Gott und mit Gottes Volk anlegen. Die Folge waren die 10 Plagen und später dann viele Wasserleichen der Ägypter. Als Achan bei der Einnahme von Jericho dachte, er müsste es mit den Anweisungen Gottes nicht ganz so genau nehmen, war die Folge, dass er und seine ganze Familie gestorben sind. Und als die Juden meinten, sie könnten Jesus als den Messias ablehnen, war die Folge, dass wenige Jahrzehnte später der Tempel zerstört, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde und die Juden in alle Welt zerstreut wurden. Als Hitler meinte, er könnte Israel, den Augapfel Gottes, antasten und Israel vernichten, wurde stattdessen Deutschland in Schutt und Asche gelegt. Und als man in Deutschland gemeint hat, man könnte Abtreibungen straffrei stellen, hat man auch die Rechnung ohne Gott gemacht. Auch wenn Abtreibungen nach deutschem Recht unter bestimmten Umständen straffrei bleiben, bleiben sie es doch nicht vor Gott. Und ich denke, das, was wir in Deutschland erleben, diese Überalterung der Gesellschaft, der Fachkräftemangel, hängt auch mit damit zusammen, dass die Kinder, die vor 20, 30, 40 Jahren abgetrieben wurden, heute erstens nicht arbeiten können und zweitens auch keine eigenen Kinder kriegen. Und von der moralischen Schuld der Ärzte und Eltern, da müssen wir gar nicht anfangen. Und so gibt es in der Geschichte, biblisch und außerbiblisch, haufenweise Beispiele, wo der Mensch immer wieder gemeint hat, er wüsste es besser als Gott. Wo der Mensch gemeint hat, die guten Gebote Gottes, die wären Fesseln, die man abschütteln müsste, so wie wir das in unserem Psalm lesen können, wo es heißt im Vers 3, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Aber jedes Mal, wenn der Mensch meint, er müsste gegen Gott rebellieren, endet diese Rebellion im Chaos oder im Untergang, in Tod, in Zerstörung. Gegen Gottes Gebote zu handeln, ist also nicht einfach nur falsch, weil es in der Bibel anders steht, sondern es ist auch noch dumm, weil Gottes Gebote für uns gut sind, auch wenn wir sie vielleicht nicht immer verstehen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch die jetzige Rebellion der westlichen Gesellschaften gegen Gottes Regeln, gegen seine Grenzen, dass dabei nichts Gutes herauskommen wird. Wir können uns als Menschen nicht einfach über die Schöpfungsordnung Gottes ungestraft hinwegsetzen oder sie auf den Kopf stellen. Das ist alles etwas abstrakt und wir können da schön auf die Menschen da draußen zeigen und sagen, ja, was die alles gemacht haben, gell? Schon schlimm. Aber wenn wir ehrlich sind, dann finden wir die gleiche Einstellung auch in unserem Herzen. Zumindest ich. Auch wir haben manchmal solche persönlichen, kleinen Allmachtsfantasien. Auch wir denken ja oft, wir wüssten es besser als Gott. Wir beten vielleicht um Gottes Führung, aber wir wissen schon ganz genau, was wir hören wollen. Oder wir entscheiden uns von vornherein selbst, weil wir im Grunde wissen, wenn ich hier jetzt wirklich nach Gottes Willen frage, dann kommt wahrscheinlich das heraus, was ich nicht hören will. Und unser Problem ist so oft, dass wir als kleine Würstchen denken, wir wüssten es besser als Gott, der Allmächtige. Und das stimmt einfach nicht. Weil irgendwann dann kommt die Rechnung für unseren Ungehorsam. Und manchmal ist unser Herr, und da bin ich immer wieder erstaunt über seine Gnade, manchmal ist er noch so gnädig, dass er sogar die Rechnung für uns bezahlt. Und ja, manchmal müssen wir sie aber auch selber zahlen und denken uns dann, Mensch, hätte ich doch gleich von Anfang an nach Gottes Willen ernsthaft gefragt, dann müsste ich jetzt diese Suppe, die ich mir eingebrockt habe, nicht auslöffeln. Das sind die Allmachtsfantasien, die wir sehen bei Menschen, die Gott nicht kennen, aber auch bei uns selber, die wir nach Gottes Willen leben wollen. Aber da bleibt man nicht stehen, sondern wir gehen weiter zu dem Allmächtigen. Das ist der zweite Punkt. Weil während die Menschen auf der Erde toben und Nichtiges ersinnen, da sitzt Gott im Himmel auf dem Thron und kann über diese ganzen Allmachtsfantasien tatsächlich nur lachen. So haben wir es gelesen, der im Himmel thront, der lacht, der Allherr spottet ihrer. Und hier vielleicht ein kurzer Einschub, ich habe mal diesen Vers in der Jugendstunde gelesen und dann kam ein Jugendlicher und hat gemeint, also das versteht jetzt nicht so ganz, warum darf denn Gott überhaupt spotten? Also der Einschub oder die Frage ist ja berechtigt, wir Menschen sollen nicht spotten. In Psalm 1, da wird noch derjenige gelobt, der eben nicht im Kreis der Spötter sitzt, und ein Psalm weiter, Psalm 2, da spottet Gott auf einmal selbst. Wie bringen wir denn das zusammen? Ich denke, es hängt damit zusammen, dass wenn wir Menschen spotten, dann ist es eigentlich immer mit Sünde verbunden oder mit Überheblichkeit und mit Selbstanmaßung. Gott dagegen, er ist heilig, er kann nicht sündigen und Gott ist auch nicht überheblich oder selbstanmaßend, weil er sowieso allmächtig ist. Er ist der, der ganz, ganz, ganz oben steht. Er kann sich gar nicht überheben, weil er sowieso der Höchste ist. Er kann nicht selbstherrlich sein, weil er per Definition der Herrlichste überhaupt ist. Und wenn wir hier also davon lesen, dass Gott spottet, dann einfach deshalb, weil diese Rebellion der Menschen einfach nur lächerlich ist. Wie sollen Geschöpfe gegen ihren Schöpfer ankommen? Eher besiegen ein halbes Dutzend Grillkrebse einen Blauwal, als dass die Menschheit gegen Gott gewinnt. Und noch dazu müssen wir auch sehen, die Bibel versucht ja mit menschlichen Worten, die wir als Menschen verstehen, Gottes Wesen zu beschreiben. Damit stößt man natürlich schnell an seine Grenzen. Und da wird einfach versucht, mit menschlichen Worten die Reaktion Gottes zu beschreiben. Es soll deutlich werden, was die Menschen hier tun, ist einfach lächerlich. Das funktioniert nicht. Der allmächtige Schöpfer, der lässt sich von seinen Geschöpfen nicht einfach so einen Strich durch die Rechnung machen. Vor einiger Zeit haben wir in der Bibelstunde in Traunreuth uns etwas mehr über das Wesen Gottes Gedanken gemacht, über seine Taten, über seine Eigenschaften. Und mich hat ganz besonders fasziniert, dass Gott ewig ist. Also dass er schon immer da war, dass es nie eine Zeit gab, in der es Gott nicht gab. Und dass Gott sozusagen in sich selbst existent ist. Also er braucht nichts und niemanden, um zu leben. Wir Menschen dagegen, wir brauchen sehr, sehr viel, um überhaupt leben zu können. Wir brauchen Luft, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser, wir brauchen Licht, wir brauchen Wärme. Gott braucht es alles nicht, weil er einfach da ist. Er ist der Ich Bin, so stellt er sich mal in der Bibel vor, er ist der, der einfach da ist. Und er war da, bevor es dieses Universum gab, und er wird noch da sein, wenn dieses Universum längst schon wieder vergangen ist. Er ist nicht an Raum, nicht an Zeit, nicht an Materie gebunden. Er ist einfach da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für mich ist es unfassbar. Ich kann da mein Leben lang drüber staunen und werde es trotzdem nicht wirklich begreifen. Aber im Vergleich zu dieser Größe und Herrlichkeit Gottes ist jeder Versuch von uns Menschen, gegen ihn zu rebellieren, einfach lächerlich. Wir Menschen sind unglaublich hilflos. Und jetzt denkst du vielleicht, wenn du vielleicht so alt bist wie ich oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger, denkst du vielleicht, ja, also so hilflos bin ich jetzt eigentlich nicht. Und wenn wir im Vollbesitz unserer Kräfte sind, dann kommen wir uns auch nicht so hilflos vor, das stimmt. Aber wie war es, als wir frisch geboren wurden? Die Sarah hat gestern ja ein Kind bekommen, habt ihr ja gesagt, das ist ziemlich hilflos, das kleine Ding. Total süß, bestimmt, aber absolut hilflos und auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Das kann nicht gehen, das kann nicht reden, das kann nicht mal selbstständig essen. Und es liegt da in seiner Windel und wartet drauf, bis die Windel gewechselt wird. Es kann nichts selber machen. Und irgendwann kommt in unserem Leben vielleicht wieder so eine Phase, wo wir wieder so hilflos werden. Wo wir selber fast nichts mehr können. Ich bin seit letzten Oktober in Traunreuth bei der Feuerwehr dabei. Und da werden wir regelmäßig alarmiert, um Wohnungen zu öffnen von Menschen, die selber nicht mehr ihre Wohnung öffnen können von innen, obwohl sie in dieser Wohnung drin sind, aber die ja einfach schon so alt und gebrechlich sind, dass sie gestürzt sind und nicht mehr aufstehen können. Und dann wird die Feuerwehr letztlich irgendwann alarmiert, um diese Wohnung zu öffnen. Und dann liegen diese Menschen manchmal ein paar Stunden, manche schon ein paar Tage dort und konnten sich nicht helfen. Und im Vergleich zu Gott sind wir noch viel hilfloser. Auch wenn wir uns jetzt vielleicht gerade kräftig vorkommen, aber im Vergleich zu Gott sind wir absolut hilflos. Und unser Leben, das wir als Menschen haben, das haben wir auch nicht aus uns selbst. Gott lebt aus sich selbst heraus. Wir leben nur deshalb, weil Gott uns Leben gab. Und wenn er uns dieses Leben wieder nimmt, dann fallen wir auf der Stelle um. So wie eine Marionette, der man die Fäden durchschneidet. Die liegt dann auch einfach da. Also das ist der Vergleich Menschen und Gott. Und jetzt denken aber manche Menschen, weil Gott nicht immer sofort richtend irgendwie eingreift in dieser Welt, denken Menschen, Gott wäre vielleicht gar nicht in der Lage, in diese Welt einzugreifen. Er hätte gar nicht die Macht dazu. Aber das stimmt nicht. Unser Psalm hier macht sehr klar, dass Gott am Ende der Zeit die Menschen tatsächlich richten wird. Und es wird Jesus sein, der das Gericht auch ausüben wird. Denn hier im Psalm ist ja auch die Rede davon, dass von dem Sohn, der richtet. Und in Johannes 5, Vers 22, da sagt Jesus selbst, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und später in Offenbarung 6, Vers 15 bis 17, da wird das Gericht dann nochmal genauer beschrieben, wo es heißt, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Spätestens dann wird den Menschen klar sein, dass sie gegen Gott wirklich keine Chance haben. Und dann wollen sie sich lieber von Felsen erschlagen lassen, als dass sie dem Zorn des Lammes ausgesetzt sind. Also dieses Gericht wird sehr furchtbar und sehr erschütternd sein, aber dieses Gericht wird irgendwann auch vorübergehen. Wobei die ewige Strafe, von der wir auch in der Offenbarung lesen, der Feuersee, der wird nicht vorübergehen. Und da sehen wir, Gott ist durchaus in der Lage zu richten. Er ist wirklich allmächtig und ihm ist die Situation auf der Erde nicht entglitten. Und er wird eines Tages wirklich für vollkommene Gerechtigkeit sorgen. Er sitzt am längeren Hebel. Und er ist der unumschränkte Herr über Raum, Zeit und auch über die Ewigkeit. Und wir Menschen, wir sind da und wir brauchen Rettung. Wir können nicht gegen Gott ankämpfen, wir haben keine Chance gegen ihn. Und deswegen brauchen wir einen Retter und darum geht es im dritten Punkt, der alleinige Retter. Weil wenn dieser Aufstand gegen Gott von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, wenn von vornherein feststeht, dass Gott der Sieger sein wird, dann ist das Klügste, was ich machen kann, mich auf seine Seite zu stellen. Und genau zu dem Schluss kommt auch der Psalmist in den Versen 10 bis 12. Da sagt er den Königen, so nehmt denn Klugheit an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Küsst den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Denn leicht entbrennt sein Zorn wohl allen, die bei ihm sich bergen. Auf der einen Seite dieses Gericht, das kommt, auf der anderen Seite aber auch dieser Ausweg, diese Rettung. Und Jesus ist derjenige, der uns retten kann. Er ist der Einzige, der das wirklich kann. Und ich habe mal von meiner Jugend damals, als die Esther noch auch bei uns in der Jugend in Traunreuth mitgearbeitet hat, habe ich mal so 5 Bücher vom Wilhelm Busch bekommen mit so kleinen Illustrationen drin, mit so kleinen Geschichten von Wilhelm Busch. Also nicht der Zeichner, sondern der Prediger, der Pfarrer. Und da war eine Geschichte drin und die passt eigentlich sehr, sehr gut jetzt zu dem, was ich hier illustrieren möchte. Ich lese euch mal vor. Also wir brauchen einen Retter, der uns wirklich retten kann und der stark genug ist, um uns zu retten. Und der Wilhelm Busch, der Pfarrer aus Essen, der schreibt Folgendes. Eines Abends schellte es an meiner Tür. Ich war, was nicht oft geschah, allein zu Hause. So öffnete ich selbst, leicht verwundert, wer denn zu solch später Stunde noch etwas von mir wollte. Da stand ein gut gekleideter, großer und umfangreicher Herr, Typ Direktor der Industrie. Als er mich sah, griff er mit beiden Händen nach meiner Hand und keuchte, retten Sie mich, retten Sie mich. Der Mensch ist betrunken oder verrückt, dachte ich erschrocken, aber ich nahm mich zusammen und führte ihn in mein Zimmer. Und nun erfuhr ich eine fürchterliche Geschichte. Er war Direktor in einem der größten Industriezweige, ein angesehener Mann. Er hatte eine liebe Frau, entzückende Kinder, kurz alles, was der Mensch zu seinem irdischen Glück ersehnt. Aber nun kam das schreckliche Geheimnis. Sein Vater war ein Trinker gewesen und hatte dem Sohn ein entsetzliches Vermächtnis im Blut hinterlassen. Weil er seinen Vater in seiner Betrunkenheit oft gesehen hatte, erfüllte ihn eine Abscheu vor dem Alkohol. Aber 2 oder 3 Mal im Jahr kam es wie Feuer über ihn. Dann musste er trinken, sinnlos trinken. Dann kroch er schließlich besinnungslos in sein Bett und schlief 2 Tage, um schließlich mit brennender Scham zu erwachen, krank und zerschlagen an Leib und Seele. Ich ruiniere mein Leben. Meine Frau und meine Kinder müssen mich verachten und doch, ich muss, keuchte er. Jetzt gerade war es wieder über ihn gekommen, wie ein Rasender war er ausgegangen, um sich zu betrinken. Und da, es war mitten im Sturm der grauenvollen Sucht, wie ein lichter Moment, war ihm eingefallen, welche äußeren und inneren Qualen er nun wieder heraufbeschwor. Er wollte innehalten und konnte nicht. So kam er zu mir. Weinend saß der starke Mann vor mir. Retten Sie mich! Ich war erschüttert. Jeder, der diesen Mann oberflächlich kannte, musste ihn für den glücklichsten Menschen der Welt halten. Welcher Jammer ist doch oft hinter den Fassaden des Erfolgs? Er griff nach meiner Hand. Retten Sie mich! Ich riss mich zusammen. Wie soll ich Sie retten können? Die Ketten des Teufels sind doch viel zu stark, als dass ich sie zerbrechen könnte. Wie sollte ich das können, wo sie selbst es nicht einmal konnten? Mit einem unbeschreiblichen Jammerlaut sank er im Sessel zusammen. Haben Sie mir sonst nichts zu sagen? Doch, sagte ich, doch. Wir sollten uns nach einem umsehen, der stärker ist als der Teufel. Und wo sollte ich so einen finden? Fragte er resigniert. Mich wunderte, dass er keinen Einspruch erhob, als ich vom Teufel sprach. Aber wer einmal so die Macht der Finsternis gespürt hat, der weiß, dass es einen Mörder von Anbeginn, einen Teufel gibt. Wo sollte ich so einen finden, der stärker ist als der Teufel? Murmelte er. Da sagte ich nur einen Namen. Jesus. Er fuhr auf, mit einem rührenden Hoffnungsblick im Auge. Jesus, meinen Sie wirklich? Ich nickte. Und dann knieten wir nieder und riefen Jesus an, den Jesus, der die Werke Satans zerstört, den Jesus, der mit Blut Sünde erkauft hat, den Jesus, der stärker ist als Satan. Oh, das war kein feierlich-liturgisches Gebet, das war, wie der Psalmist sagt, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Von dem Tag an war die Macht des Teufels gebrochen. Es gab noch heiße Kämpfe, es gab auch Niederlagen, die jetzt noch viel schrecklichere Scham hervorriefen als früher, aber der Bann war gebrochen. Als wir später einmal zusammensaßen, wir waren inzwischen Freunde geworden, sagte er, du ahnst nicht, wie gefährdet ich bin. Ohne Jesus bin ich im Nu verloren. Darum muss ich mich jeden Tag in seine Hände geben. Jeden Morgen rufe ich ihn an und da bete ich, ja, lache mich nicht aus, mit erhobenen Händen. Warum? Ach, das habe ich mal im Feld, also im Krieg gesehen. Da ergab sich eine feindliche Kompanie nach hartem Kampf. Es war ergreifend zu sehen, wie sie alle Waffen wegwarfen und mit erhobenen Händen auf uns zuliefen. Da dachte ich, so also sieht die völlige Auslieferung aus. Und sie, so möchte ich mich völlig Jesus in die Hände geben. Ich laufe jeden Tag mit erhobenen Händen, schwach und wehrlos in seine Retterarme. Nur so, ja, nur so kann ich noch leben. Der Mann ist es längst in der Ewigkeit. Ganz getrost ging der Kämpfer durch das Todestal in jene Welt, wo wir Jesus sehen dürfen und wo aller Kampf zu Ende ist. Und weil er längst ewig genesen ist, habe ich es gewagt, seine Geschichte zu erzählen. Ich fand es bewegend und ich denke, so, genauso wie dieser Mann sich einmal Jesus ergeben hat, so müssen wir uns ihm alle ergeben. Wir müssen vor ihm kapitulieren und ihm als Retter vertrauen. So wird man Kind Gottes. Aber auch als Kinder Gottes brauchen wir ihn jeden Tag. Wir müssen uns ihm immer wieder ausliefern mit unserer ganzen Rebellion, mit unserer ganzen Selbstsucht, mit unserer ganzen Schuld. Wir können vor Gott nicht bestehen, wenn wir nicht auf Jesus vertrauen. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute Morgen gehört haben. Wir haben angefangen mit dem Blauwal, der bis zu 16 Tonnen Grill am Tag frisst. Und der Aufstand, der fiktive Aufstand der Grillkrebse, der ist zum Scheitern verurteilt und der würde im Verdauungstrakt des Meeressäugers enden. Die Allmachtsfantasien von uns Menschen, die scheitern an der Allmacht Gottes. Und die Rebellion des Menschen gegen Gott, die endet in Chaos, in Tod und im Verderben. Und der Einzige, der uns davon retten kann, das ist Jesus. Und deshalb bin ich froh, dass ich ihm vertrauen darf und möchte dich fragen, vertraust du ihm auch? Amen.